Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox-Podcasts. Und natürlich ist passend zum Erscheinen des Heftes die traditionelle Bauchpinsel-Selbstreflexionsversion des Podcasts da. Also ich habe mir heute, ihr habt es schon gelesen, anders als normal, Fabi nicht eingeladen. Also ich habe ihn eingeladen, aber er sitzt krank zu Hause. Ihn hat die Grippe erwischt, die Frühlingsgrippe oder was immer, oder die Vorsommergrippe, was auch immer. Stattdessen habe ich mir Wolfram ausgesucht, der ja selber auch journalistisch tätig ist, was Ox schon ewig schreibt. Und dachte ich mir, den hole ich mir mal ins Team, um mit ihm über das neue Heft zu sprechen. Hallo Wolfram.
Na, hallo Joachim, grüß dich. Gute
Ja.
Besserung erstmal an den Fabi, wenn er uns zuhört, später dann auf Spotify.
Ja. Oder allen anderen Plattformen, wo man das auch hören kann. Und ich habe gerade gemerkt, ich habe hier so einen Kragen an meiner Jacke, der. Die schicke Ochsjacke habe ich, anders war der Reißverschluss. Und wenn der hat leider einen relativ hohen Kragen und dann schabt hier so dieses Mikro-Dingens über den Stoff und das ist immer gar nicht mal so klug. Auf was
Die
man da alles
Tücken der
merkt.
Technik.
Total. Ja. Wolfram, kam das F bei dir in gedruckt schon an? Ich habe es ja vorab als PDF geschickt.
Es kam tatsächlich heute an und ich habe es vor einer Stunde aus dem Briefkasten geholt und habe noch ein bisschen drin rumgeblättert. Tolles Heft geworden.
Danke. Es ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es ist noch dicker als sonst. 172 Seiten, so fett waren wir noch nie.
Ja, das sind fette Zeiten scheinbar. Zumindest für Punkrocker, weil politisch unkorrekte Zeiten sind immer fette Zeiten für Punkrocker, da haben sie viel zu erzählen, von daher wundert mich das nicht.
Ja. Sag mir noch mal, du hast natürlich im Vorfeld auch schon ein bisschen mitbekommen, was wir Seth gemacht haben, jenseits der Texte, die du gemacht hast. Wo hattest du so in dem Moment, sagtest du so, oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Das will ich, sobald ich ein paar Minuten Zeit habe, mir direkt mal lesen.
Also am spannendsten finde ich eigentlich die Milchbubis, Bärchen und die Milchbubis, weil ich finde es unglaublich toll, dass die irgendwie ein Album gemacht haben, dann jahrzehntelang verschwunden sind und jetzt plötzlich mit dem zweiten Album wieder aufploppen. Und ich finde es tatsächlich auch grandios, das Album ist ja bei Tapete erschienen und ich habe es mir angehört. Also es ist wirklich sehr lustig. Das werde ich mit Sicherheit als erstes mal genau lesen.
Ja, das finde ich auch tatsächlich interessant. Das ist so ein Album, das sich so, es klingt so nett und naiv auf den ersten Moment. Und dann merkst du, wie viel Schärfe Annette da in diese Texte reingepackt hat. Und das eben so ganz anders als Bärchen ist, sondern ganz schön grisly.
Weißt du eigentlich, wie das dazu gekommen ist, dass die wieder zusammengefunden haben?
Ja, das liest man noch im Interview, das verraten wir doch jetzt nicht.
Das finde ich immer am spannendsten, weil ich finde ja persönlich auch immer am spannendsten, was die Musiker so abseits der Musik machen. Ich frage in meinen Interviews auch ganz oft, womit die ihre Miete bezahlen, und da sind echt ganz gute Geschichten dabei. So, also ich habe ja ein Interview mit Messer gemacht zum Beispiel. Und da habe ich erfahren, dass zwei in der Band als Professoren tätig sind. Das fand ich total spannend. Also der eine im Bereich Sozialarbeit und der andere als Poesie- oder Literaturprofessor.
Ja, Hendrik Ottremmer, der ist ja da tätig. Und das fand ich, gestern habe ich mit Uschi drüber gelästert. Also wir reden jetzt heute von Mittwoch, nehmen wir das auf. Am Freitag könnt ihr das hören. Und in Düsseldorf war gestern im WDR die große Medienberichterstattung über Campino an der Uni in Düsseldorf, wo er zweimal eingeschrieben war, aber nie wirklich studiert hat. Und jetzt durfte er einen Gastprofessur-Vortrag halten. Und diese ganze Berichterstattung, die ging wieder in Richtung. Oh, verrückt, Punks an der Uni. Wow, oh, wow. Also dieses billige Spielen mit Klischees, das manche JournalistInnen dann irgendwie so drauf haben, das ist so jämmerlich. Und ich muss natürlich genau daran denken, wie viele Menschen unsereins mittlerweile kennt von irgendwelchen Bands, die irgendwo ja, letztlich an der Uni hängen geblieben sind, beziehungsweise wir hatten ja auch schon über dieses Punk Scholars Network, was im Ox, und da habe ich mit dem Philipp Meinert ein Interview gemacht. Also, wie viele Menschen jetzt auch lehrend, forschend an der Uni tätig sind. Von daher sollte das eigentlich überhaupt niemand mehr überraschen.
Nee, also überrascht hat es mich nicht, aber ich finde es halt immer spannend, so den Approach dann und vor allem auch so, wie die so in ihrem Alltag dann damit umgehen, dass sie dann abends auf der Bühne stehen und vielleicht Leute anschreien. Also der Bassist zum Beispiel von Red Fang, der war ja auch irgendwie Wissenschaftler. Ich glaube, inzwischen hat er das Mikroskop zur Seite gelegt. Aber das ist schon spannend, wie die ihre beiden Leben dann unter einen Hut bringen, finde ich.
Ja, mein, wir sind ja Meile von den Descendants. Greg Graffin von Bad Religion, also das ist jetzt, sind jetzt nur zwei so willkürlich rausgepickte Beispiele, die mir gerade in den Sinn kamen. Tatsächlich, also haben eine ganze Menge Leute eigentlich irgendwie so eine bildungsbürgerliche Karriere hingelegt.
Ja, und vor allem, wie dann die Studenten damit umgehen, wenn die vielleicht dann wirklich Bad Religion oder Descendants oder Red Fang Fans sind. Und dann ist halt der Sänger irgendwie in der Vorlesung und korrigiert vielleicht irgendwelche Klausuren von denen. Das finde ich schon witzig, ja, auf jeden Fall.
Nicht zu vergessen sind natürlich auch all die Lehrer und Lehrerinnen. Sogar unter den Ox-Schreibern gibt es ja einige. Nicht nur sogar, also es gibt tatsächlich einige. Und ich erinnere mich an eine Geschichte von Vic, von den Bambix, die mir immer sagte, dass sie eines, das ist schon Jahre her, sie ist, glaube ich, auch als Lehrerin tätig. Und wo sie dann irgendwie am Abend vorher, wie soll ich sagen, war es wohl etwas anstrengender und ihre Schülerinnen sagten immer so, Frau Lehrerin, haben Sie gestern Abend wieder ein Konzert gespielt? Man hat sie
Also
wohl noch angesehen.
ich glaube, der große Vorteil bei den Lehrern und Lehrerinnen ist natürlich, dass die relativ viel Zeit haben. Also
Das darf sie jetzt nicht sagen. Ich glaube, da reißen jetzt gleich einige von den Ochs-KollegInnen den Kopf dafür ab.
ja doch, das darf ich sagen, weil mein Papa war selber Lehrer, 40 Jahre lang. Ich weiß genau, wie das abläuft. Also die ersten Jahre sind die noch total motiviert und da werden noch die Unterrichtsstunden dezidiert vorbereitet und da wird viel Mühe und Liebe investiert. Aber wenn die dann mal 10, 20 Jahre im Dienst sind, dann geht es schon in Richtung Schema F. Und dann hat man viel Zeit für Punkrock.
Vielleicht machen wir da fürs nächste Heft mal was draus und dann kannst du die Fragen nochmal stellen und dann gucken wir, ob dein Kopf noch auf den Schultern sitzt.
Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst.
Aber viel schlimmer als die Lehrer sind ja so die Journalisten, oder?
Ja, natürlich. Also Journalisten sind ja notorische Besserwisser. Das erlebe ich jeden Tag bei uns in der Redaktion. Und ich nehme mich da auch nicht raus. Also irgendwie versucht man immer den anderen mit mehr Wissen und mehr Erkenntnissen zu übertrumpfen und mit noch neueren News irgendwie dann auszustechen. Das ist natürlich schon so eine Berufskrankheit auf jeden Fall.
Apropos, damit hast du natürlich das Ochs ganz hervorragend beschrieben, weil wir sind natürlich genau das Heft für die Besserwissenden. Weil bei uns gibt es natürlich, wir wissen es ja besser und wir wissen es früher und wir, also wieso? Ich meine, ne, dafür gibt es ja das Ochs, damit man nachher was besser weiß und mehr weiß vor allem. Nicht unbedingt besser, aber mehr.
Das ist übrigens der Grund, warum ich angefangen habe, das Ochs zu lesen vor vielen, vielen Jahren, weil ich so das Gefühl hatte, wenn ich das dann durchgelesen habe, weiß ich definitiv dann auch wirklich mehr als vorher. Das geht mir bei anderen Musikmagazinen nicht unbedingt so, weil da viel heiße Luft dabei ist und viel einfach Gelaber und so Worthülsen. Das ist ja im Musikjournalismus weit verbreitet und das ist im Ochs nicht der Fall. Deswegen hat es mir von Anfang an gefallen.
Ach, danke. Wir klopfen uns jetzt noch mal ein bisschen wechselseitig über Zoom auf die Schultern und dann ist der Podcast auch schon wieder vorbei. Nein, es riecht schon ein bisschen selbstgefällig hier. Lassen wir das mal besser. Aber ich
Was
habe
ich
neulich
übrigens
tatsächlich, ja?
total, was ich übrigens total spannend fand, um mal wieder zum Heft zurückzukommen, ist The Pill. Eine Band aus Frankfurt, die kenne ich persönlich noch gar nicht. Und ich will ja dieses Jahr zum Save the Core Festival in Nürnberg und da ist es tatsächlich die einzige Band, die ich noch nicht kenne. Von daher freue ich mich sehr drauf und werde auch das Interview sehr genau lesen, damit ich weiß, was auf mich zukommt.
Gut, vor allem auf der Ox-CD ist auch ein Track von denen und das Album ist ja sowieso jetzt auch, glaube ich, schon raus auf Sounds of Subterranea. Klasse Band. Und Sängerin Sam ist auch interessant, sich mit der mal zu beschäftigen, weil die, im Interview wird es am Rande thematisiert, aber sie ist letztlich das, was man wohl Influencerin nennt. Die ist Künstlerin, also gestaltende Künstlerin, macht sehr coole Artworks. Ist eben, hat ein Profil mit sehr viel bei Instagram mit sehr vielen Follower und Followerinnen und ja, ist eben auch bei Sängerin bei The Pill. Und das ist spannend. Wir haben das jetzt im Heft, im Interview gar nicht so übermäßig betont, weil ich das jetzt, ja, ich weiß nicht, es sollte ja um die Musik gehen, deshalb haben wir uns mehr darauf konzentriert.
Aber die hat, wenn ich das richtig gelesen habe, gar nicht viel mit Punk und Hardcore zu tun gehabt. Die ist da mehr oder weniger als Quereinsteigerin damit reingerutscht, oder? Zu den alten Säcken, die quasi hinter ihr die Instrumente bedienen.
Ich glaube, sie hat einfach gut gebrüllt, und das hat sie direkt qualifiziert für die Position. Ich habe sie verglichen mit musikalisch die Jungs, die man natürlich auch aus der frühen aus der Frankfurter Punk-Szene kennt. Übrigens, wer besonders smart ist, der schaut sich mal die Oxbeckisches durch und schreibt mir eine Mail, welches Ox-Cover einer von The Pill vor vielen Jahren mal gezeichnet und hat. Da gibt es nämlich schon eine sehr frühe Connection dazu.
Ja, das ist doch
Aber
immer
ich
eine gute
verrate es nicht.
Challenge.
Da muss man auf jeden Fall ein Superfan des Ox sein, um das zu wissen. Hint,
Und
Klammer, Hint.
man braucht viel Zeit, wo wir jetzt mal wieder bei dem Thema sind.
Ja. Ja, ich
Sag
fand
mal,
ja, ja.
Hot Water Music. Ich freue mich ja jedes Mal, wenn es ein neues Album von Hot Water
Jedes Jahr,
Music
genau, jedes Jahr.
jedes Jahr. Nee, so schnell sind sie noch nicht, aber die veröffentlichen ja wirklich in regelmäßigen Abständen neue Alben. Und ich persönlich finde ja, dass gerade die neueren Alben also eine große Kraft haben und eine hohe Qualität. Ich mag die eigentlich sehr. Wie hast du die jetzt erlebt? Weil der eine Gitarrist, der ist ja quasi, hat ja beschlossen, dass er nicht mehr mit auf Konzerte geht, sondern nur noch im Studio mitarbeitet. Haben die sich jetzt so an die neue Situation gewöhnt?
Also das Interview habe auch nicht ich gemacht, das hat Sid gemacht. Der hat sich direkt drum gerissen und dann, also er ist einfach Fan und habe gesagt, komm, mach du das. Von daher habe ich das natürlich auch, als ich es gemeldet bekommen habe vor ihm, erstmal so genau mit dem Interesse gelesen, wie es jetzt du und alle anderen draußen auch lesen, einfach mit großer Neugier und fand es eben spannend, in dem Fall, wie Chuck Reagan mal so erzählt hat. Das nämlich die Story eigentlich in der Story. Beim letzten Album war Chuck eben nicht zu haben für die Interviews und war damals so, ja, nee. Und dann waren wir damals auch schon, was vor 2 Jahren? Hatten wir sie auch im Cover. Schon etwas sauer, so, hä, warum nimmt er sich nicht die Zeit und kann man nicht? Und man kann jetzt hier einfach raushören, ihm ging es einfach richtig scheiße damals. So, der war einfach echt richtig am Arsch, so psychisch. Und deshalb hat er das Interview damals nicht gegeben. Und da tut es immer schon beinahe leid, wenn man natürlich dann denkt, so, ja, warum hat er jetzt keine Zeit und kann der nicht mal? Also habe ich auch gelernt, dass man im Zweifel einfach mal sagen muss, okay, die Leute werden im Zweifel haben gute Gründe, warum sie das Interview dann nicht geben. Und von daher ist das, glaube ich, färbt das auch auf das Album ab. Das letzte war so, ja, dass irgendwie so zum Ende der Pandemie hin kam das. Und das war ja dann auch nach, waren es 4, 5 Jahre das erste Album. Und jetzt so, es ist kein Schnellschuss, sondern jetzt sind die, glaube ich, einfach wieder so im Groove und in ihrem Flow, wie die das gemacht haben. Ich muss sagen, der in Anführungszeichen neu in der Band, von den, wer ist der, Flatliners, mit der Stimme, da habe ich so, also ich mag die Oldschool-Songs von Hot Water Music lieber und ich mag die, ich fremdel etwas mit dieser neuen Stimmfarbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zum Glück sind ja auch eine Menge von den Oldschool-Songs drauf. Und das ist dann so der Punkt, wo sie mich dann voll abholen.
Also schön finde ich auch, dass ihr den Matze Rossi mit eingebaut habt. Der war ja schon öfter mal mit dem Chuck Reagan unterwegs und hat jetzt auch für sein neues Album einen Song mit ihm aufgenommen. Ein guter Freund von mir, ich kenne den persönlich und fand ich einen schönen Aspekt, dann auch einen anderen Musiker quasi dann ja, seine Eindrücke schildern zu lassen und ein bisschen so auch persönliche Einblicke geben zu lassen, fand ich gut.
Ja, das ist immer der Versuch bei den Titelstories, dass man natürlich dann so ein bisschen mehr macht als jetzt nur so ein Interview, sondern dass man, gut, bei Hammerhead letztes Mal haben wir es natürlich etwas fast schon übertrieben mit den ganzen Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen. Aber
Die war ja fast schon biblische Geschichte von Hammerhead.
ja.
Halbe Heft.
Wir hatten ein Bekannter aus Köln sagte zu mir so, ja, jetzt ist eigentlich alles zu der Band irgendwie gesagt, da, boah, da, jetzt weiß man alles so.
Es war ja fast schon Hammerhead-Buch.
Ja, fast. Also unsere Zeichenzahl hätte man da vielleicht sogar schon ein Buch draus machen können. Weißt du, so diese du kennst das, es gibt auch so Musikthemenbücher, wo du manchmal denkst, so, okay, oder so Romane, wo du denkst, so, ah, das sind jetzt so 130 Seiten, so im bisschen größer als Reklamformat und dann total breite Ränder und die Schrift total groß und dann denkst du so, ey, Moment mal, Leute, wollt ihr mich verarschen? Das Buch, das ist ja so, das ist ja ein Büchlein, eigentlich ein, also, ne, beim Schulaufsatz hätte einen der Lehrer mit drei Seiten irgendwie vom Hof gejagt.
Ja, auf jeden Fall. Aber sag mal, das mit den anderen Musikern, die was über eine Band sagen, das habt ihr ja bei Moskau Death Brigade auch gemacht. Na, wie ist
Ja.
das entstanden? Habt ihr dann irgendwie geguckt, wen die kennen oder wen es da so gibt? Oder wie lief das?
Ja, ich hatte mich letztes Jahr beim Rebellion Festival mit Elisa und Enrico von den Los Fastidios schon drüber unterhalten. Damals war irgendwie so eine, hatten ein paar Leute versucht, so eine, das ist bis heute unklar, wo das herkam, so eine Schmutzkampagne gegen die Band loszutreten. Da hatten wir uns damals dann schon drüber unterhalten. Da sagte ich so, hey, ihr kennt ihr ganz gut, schreibt mir noch ein paar Zeilen dazu. Und deshalb haben wir so dieses Statement dann von denen bekommen. Und ja, Olaf von den Stage Bottles, ich meine, der ist ja im Kontext von Moscow Death Brigade immer präsent und zu sehen und zu hören. Wenn die irgendwo in Deutschland in der Nähe von Frankfurt spielen, ist er mit auf der Bühne und solche Sachen. Und dann war es eigentlich auf der Hand liegend, ihn auch mal zu der Band zu befragen. Weil ich es immer ganz gut finde, wenn man so, ja, Dinge, die man vielleicht selber jetzt so auch eine Band, die man, wie soll ich sagen, so von verschiedenen Richtungen das beleuchten und jetzt nicht nur deren Aussagen zu hören, sondern ein bisschen was drumherum, um ein bisschen ein runderes Bild zu bekommen.
Wie viel Tagespolitik steckt denn in so einem Interview? Also eine Band aus Russland, dann würde ich sofort fragen, ja, jetzt waren ja Wahlen in Russland, die nicht wirklich Wahlen waren. Und natürlich die sogenannte Spezialoperation, der Krieg in der Ukraine.
Muss man
Also.
immer, das Interview fand ja vorher statt. Wir haben ja immer diese Vorlaufzeit als Printmagazin. Also war das vor diesen Wahlen. Man merkt, dass die Leute, die einfach eine enge Russland-Verbindung hatten, im letzten Heft, also in der 172 von Anfang Februar, hatten wir auch ein Interview mit diesem Label, das sehr viel mit Bands aus dem post-sowjetischen Raum macht. Habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber ihr werdet es finden. Und da taucht eben auch auf, dass es eben, ja, wie soll ich sagen, durchaus problematisch ist mit Menschen, die aus solchen Ländern kommen. Im Falle von Moscow Death Brigade, die treten ja auch nur mit Maske auf und ihre wirkliche Identität kennen eben nur Leute, die sie wirklich sehr gut kennen. Das ist also nicht nur Spielerei, dass sie das machen. Da ist natürlich immer die Problematik, wie offen kannst du dich äußerst? Und man merkt einfach, das sind totale Drecksländer. Und wenn du halt aus einer Diktatur kommst, kannst du eben nicht frei reden, weil die Chance, dass du dafür massiv sanktioniert wirst, eben sehr hoch ist. Und von daher ist es war jetzt eine sehr lange und kurvige Antwort. Aber muss man manchmal einfach akzeptieren, dass man da vielleicht nicht so deutliche und klare Antworten bekommt, wie man das hierzulande macht. Und da sind wir jetzt natürlich wieder bei so einem Thema. Wir als Vertreter der Systemmedien, wir hatten das schon im Podcast thematisiert, aber das für den Bayerischen Rundfunk im normalen Leben. Wir bekommen das ja ständig zu hören, man darf ja hier gar nichts mehr sagen und die Mainstream-Medien, bla bla bla. Ich finde, in solchen Momenten wird einem klar, jeder kann hier seine Fresse so weit aufreißen, wie er will. Und es gibt halt ein paar so Punkte, aus denen ganz als Deutsche, aus geschichtlichen Gründen eben ganz klare Grenzen eingezogen sind, wie Holocaustleugnung und so weiter, wo dann einfach, verdammt nochmal, die Fresse zu halten ist und bestimmter Scheiß einfach nicht rumerzählt wird und weiter geredet wird an dem Moment. Also von daher, Moscow Death Brigade sind manche Aussagen und Antworten vielleicht nicht so klar wie oder so deutlich und so präsent und prägnant, wie man sich das vielleicht erwünschen würde, hoffen würde, aber ich finde, es muss man einfach dann akzeptieren.
Ist absolut nachvollziehbar. Also ich glaube, wir können das auch nicht so richtig nachempfinden, wie das ist, in so einem Land zu leben. Aber sag mal, der Tom Schwoll hat ein neues Album gemacht mit einem wunderbaren Pseudonym, Fleur de Malheur. Finde ich eigentlich super, den Namen. Den kennt man ja eigentlich von Chingo Delange schon, von Extrabeit. Der hat ja in wahnsinnig vielen Bands gespielt. Es war Mord zuletzt, glaube ich. Wie ist
Immer
denn das
noch,
Album?
immer noch. Es war Mord.
Ja, wie ist das Album?
Ich finde es klasse. Das ist halt ein ganz anderes Album. Es ist eben keine Punkrock-Platte, sondern das ist sowas, wo man denkt, so, hey, wenn der Typ jetzt in der netten Kneipe, der netten Rock'n'Roll-Bar um die Ecke spielt, dann sitzt er da auf dem Barhocker, hat ein Mikro vor sich und seine Gitarre und ja, klampft da halt so ein paar Songs und erzählt was. Also so ein erzählendes Musizieren. Und ne, finde ich sehr gut. Ich hatte übrigens mal in der Hinsicht vor vielen Jahren ein wunderbares Erlebnis. Ein paar Leute aus Solingen können sich noch erinnern. Kollege Gerion war damals auch in der Cobra, als hier noch gute Konzerte stattfinden und nicht nur Tribute-Bands. Hat Chris Bailey von den Saints mal hier gespielt. Ich glaube, es waren Sonntagabend, Montagabend, auf jeden Fall waren nicht viele Leute da und es war fantastisch und der war da eben letztlich auch so ein Thekenkonzert gemacht. Und das kann schon eine sehr gute Magie entfalten und ich finde, das Album von Tom, das leistet das.
Absolut. Ich war gestern übrigens in einem Kino in Bamberg im Lichtspiel und da hat Frankie Stubbs gespielt von Leatherface, weil das hat ja auch so eine ähnliche Atmosphäre. Die ganzen Punkrocker waren dann in so roten Samtsesseln gefläzt mit Bierflaschen und Weingläsern in der Hand. Und Frankie Stubbs saß auf der Bühne mit seiner Akustikgitarre. Das Konzert hat so lange gedauert, bis die Weinflaschen leer waren. Also ähnlich wie bei Dead Moon, die ja immer so eine Kerze angemacht haben und wenn die Kerze aus war, war das Konzert vorbei. Ähnlich war das gestern Abend. Aber das war auch ganz toll mit der Atmosphäre und der Frankie Stubbs, der hat gestaunt, wie ruhig es zwischen den Liedern war. Also so diszipliniert hat er wahrscheinlich noch nie ein Publikum erlebt. Es war wirklich mucksmäuschenstill.
Das
Da
wollte ich
hat er
nämlich
sich immer
gerade
so
fragen,
total
weil
gefreut.
die Leute halten ja einfach manchmal die Fresse nicht. Gerade wenn so ruhige Momente sind, gibt es immer noch die Leute so, ja, und letztes Wochenende, und denkst du so, ey Typ, halt doch mal die Fresse jetzt hier. Oder geh raus oder wie auch immer, aber benimm dich, halt die Fresse. Das war zum Glück, wir hatten Frankie Stubbs ja beim Ochsfest. War das nicht das Ochsfest kurz vor der Pandemie? Ich glaube ja.
2020 war das ja.
Ja. Und da haben die Leute sich halbwegs dran gehalten, aber du kennst das, weißt du, so ein Theateraufführung, wenn dann Leute immer so so
Aber
dieses.
er war wirklich ein bisschen irritiert sogar, weil er kannte das gar nicht. Und es gibt auch eine ganz lustige Geschichte. Ich war vor vielen, vielen Jahren im AKW auf einem Konzert. Das war so ein Projekt von Tortoise. Das ist so eine, ja, so eine Post-Rock-Band.
Ja.
Und das war relativ ruhig und da war ich auch mit einem Kumpel dort und irgendwie zwischendurch war es schon ein bisschen langweilig. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann hat eine Frau sich umgedreht und hat gemeint, ja Mensch, wenn ihr labern wollt, dann geht halt einfach raus vor die Tür und so. Und mein Bekannter, der hat einfach nur gesagt, ja, soll die Band halt lauter spielen? Und dann war das Thema erledigt.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Argument. Ja, es ist halt immer der Punkt. Selber merkt man es ja in dem Augenblick ja nicht, wo man sich so daneben benimmt. Manchmal ist es immer auch peinlich. So, ups, ja, gut, ich bin schon ruhig. Ochsfest, apropos Ochsfest, du warst ja, als wir neulich hier gefeiert haben in Essen, warst du ja da. Wir hatten Erection, wir hatten na, Koretz, dann Upright Citizens und 100 Kilohertz. Wie hast du denn eben, also man kann es im nächsten Heft natürlich nachlesen, also sprich das Anfang Juni, jetzt war es zu knapp, aber wie hast du das Festival so erlebt?
Ich fand es super. Ich fand es war ein sehr gelungener Abend. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass die Bands die Bandbreite vom Ochs ganz gut abgedeckt haben. Also Erection ist ja quasi so ja, ja, klassischer britischer Punkrock, so im 77-Style. Dann kam die Koretz, das war ja total wild und 60s und Garage-mäßig. Dann waren ja mit den Upright Citizens waren ja alte Helden am Start, die fand ich auch großartig. Die haben sich auch wahnsinnig gefreut. Das hat man in den Gesichtern gesehen, wie sehr die das genossen haben, dass die auch so abgefeiert wurden. Und da, man hat auch gesehen, dass das Publikum und die Band, dass sich da ganz viele gekannt haben, sich immer wieder zugewunken haben und so. Und 100 Kilohertz waren halt einfach so eine Band, die jetzt quasi so am Durchstarten ist. Also Punk mit Gebläse war wieder so ein anderer Sound. Ich fand es großartig, habe auch ganz viele Gespräche geführt mit netten Leuten, wo ich nur die Namen kenne. Mit dem Helge Schreiber habe ich lang geredet. Also ganz viele Ochs-Leute, die ich nie sehe quasi, weil es gibt ja kein redaktionelles Leben in dem Sinn. Man kennt sich ja nur von Mails oder von irgendwelchen Videokonferenzen, wenn wir uns an Weihnachten dann mal online besaufen oder so. Das fand ich schon super. Mir hat es gut gefallen.
Ja, schön. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. So der kleine Highlight, und für viele Leute war natürlich der Spaß, dass bei Erection irgendwie dann plötzlich Vom von den Toten Hosen am Schlagzeug saß. Eine, glaube ich, die 132. Band, bei der er mal Schlagzeug gespielt hat mittlerweile.
Und der hatte auch Riesenspaß. Also er hat die ganze Zeit gelacht und er war ja dann noch am Merch-Stand gestanden. Da hat man auch gesehen, wie klein der eigentlich ist. Also ich bin ja jetzt nicht der Größte, aber der war dann noch mal einen Kopf kleiner als ich. Aber der war bestens gelaunt. Dem hat es Riesenspaß gemacht, auf jeden Fall. Also mein persönlicher Favorit, muss ich sagen, waren die Courettes. Ist ja so ein Duo aus Kopenhagen sind die. Sie ist aus Südamerika, glaube ich, aus Brasilien und
Brasilien,
er.
ja.
Und er ist Däne und die haben halt wahnsinnige Energie gehabt und super Stimmung gemacht und so. Also das fand ich schon toll. Ich hatte die ein paar Wochen vorher schon mal gesehen, immerhin in Würzburg und da fand ich die schon großartig.
Du weißt, dass sie zu dritt auf der Bühne waren.
Ja, ich habe nur zwei gesehen. Wer war denn der Dritte?
Der dritte war ihr Sohn. Der saß rechts auf der Bühne, saß so ein Stöpke, würde man sagen, 4 Jahre alt, hatte so einen riesigen Bauarbeiter-Schutzhörer auf den Ohren, wie sie es gehört, und hat da, wir haben es beömmelt, weil er, glaube ich, innerhalb der halben Stunde, die gespielt haben, so eine 1,5 Liter Cola-Flasche leer gezogen hat.
Ja, wenn die Eltern nicht
Wenn die.
aufpassen, dann.
Genau, ja. Auf jeden Fall war der mit dabei und hatte da irgendwie, ich weiß nicht, ob er Spaß hatte. Ich dachte mir nur so, okay, er hat auf jeden Fall seine Eltern in der halben Stunde ungefähr 50 Mal Fuck und Fucking sagen hören. Ich glaube, da muss man vielleicht irgendwann so erziehungsmäßig nochmal dann irgendwas versuchen zu korrigieren, so. Aber nicht zu Hause, auf der Bühne darf man das, aber nicht zu Hause. Hast du gehört? Fucking fuck, fuck, fucking fuck, fuck, fuck.
Ja, das ist er aber wahrscheinlich schon gewöhnt, denke ich mal. Da
Ja.
ist er so sozialisiert worden, auf jeden Fall.
Ja. Können natürlich trotzdem in der Schule als später oder in der Kita als sozial inadäquates Verhalten aufgefasst werden, aber nun denn.
Das kann natürlich sein.
Ja.
Du sag mal, wir haben noch gar nicht über das Pax Bier gesprochen.
Ja, da bist du natürlich unser Scout. Du hast mir das damals angeschleppt und das ist ja quasi bei dir so aus dem Hinterland von Würzburg. Wie bist du damals auf, wir haben jetzt ein Interview, also fangen wir so an. Es gibt, ab sofort gibt es das Ochsbier. Rauti hat das wunderbare Etikett dafür gemacht. Und der Andi von Paxbräu, die haben ja den schönen Slogan, Schwerter zu Zapfhähnen, passt natürlich gut in die Zeit. Sich friedlich gemeinsam besaufen, bis keiner mehr dem anderen was tun kann. Eigentlich eine geniale politische Idee für die weltweite Bierrevolution. Du hast mir den irgendwann mal angeschleppt und ja, dann hat es lang gedauert, bis wir mal die Idee hatten, auch mal ein Ochsbier zu machen. Wie kam diese Connection bei dir zustande?
Ich habe den Andi irgendwann kennengelernt über meine Tätigkeit beim BR. Also der ist mir irgendwann über den Weg gelaufen. Damals war das noch relativ klein. Der hat ja angefangen als Ein-Mann-Brauerei in der Bayerischen Rhön. Das ist ja quasi im Niemandsland. Oberelsbach ist ein mini-kleines Dorf. Und so quasi vis-à-vis von der Kirche hat sein Onkel so einen Bauernhof. Und der Onkel war irgendwann nimmer so in der Lage, den Bauernhof weiter zu betreiben. Und dann war halt die Frage, was mit dem Grundstück und mit den Gebäuden passiert. Und da der Andi eben in Würzburg Brauer gelernt hat, ja, ist es dann irgendwie über Umwege dazu gekommen, dass er da angefangen hat, Bier zu brauen. Das erste Bier, was er gemacht hat, war ein Rezept aus Mesopotamien. Das hat irgendwie der Organist aus der Kirche angeschleppt und hat gemeint, das könne man doch mal nachbrauen. Und dann hat er gesagt, nö, dann machen wir das halt immer, ne? So wie man das in Franken sagt. Also wirklich ein Gemütsmensch. Und mittlerweile hat er natürlich eine tolle Brauerei aufgezogen. Der hat jetzt zwei, drei Leute, die für ihn arbeiten, und hat vor allem eine unglaubliche Fülle an Bieren, was in Bayern natürlich auch nicht ganz unproblematisch ist, weil es gibt ja hier dieses Reinheitsgebot, auf das die Bayern auch komischerweise sehr stolz sind. Und ja, er hat aber Mittel und Wege gefunden, das so damit umzugehen, dass er trotzdem Biere mit unglaublich vielen Geschmacksrichtungen produzieren kann, und hat auch spannende Etiketten. Er hat einen Würzburger Comiczeichner, das ist der Sänger von Phantom Winter, ist so eine Doom-Metal-Band, und das ist einfach ein tolles Konzept. Von daher habe ich mir gedacht, ja, Pax ist toll, Ox ist toll, muss man was zusammen machen.
Und wir waren ja im letzten Herbst. Wir werden auch die nächsten Tage noch diverse Fotos und Videos mal veröffentlichen, jetzt wo das Bier erhältlich ist. Waren wir ja zum Probesaufen bei ihm und haben uns einen Abend lang mal durch das Sortiment getrunken, um zu schauen, wie das Ochsbier denn wie das schmecken könnte. Und das war eine interessante Erfahrung. Also es war relativ schnell klar, dass es kein Rauchbier wird. In Bamberg gibt es dieses Rauchbier. Da habe ich irgendwie auch einem Bekannten irgendwann mal, glaube ich, einen Kasten zum Geburtstag geschenkt, und er hat mir den dann, glaube ich, bis eine Flasche leer getrunken, irgendwann wieder gegeben, so, Pfand kannst du wieder haben, nimm mit. Hat ihm nicht so geschmeckt, mir aber auch nicht. Also Rauchbier wollten wir nicht haben, das war ganz klar. Und jetzt ist es ein relativ mildes, aber vollmundiges Indian Pale Ale geworden, weil mich das so, ich habe mich da so rangetrunken über das Bier, das ich sehr gerne mag, aus meiner Da, wo ich gebürtig her bin, in der Nähe von Heidenheim, gibt es eine Brauerei namens Königsbräu, und das war dann so ein bisschen für mich so die Referenzklasse, weil ich das eigentlich sehr gerne mag. Und da kam dann also Andys Indian Pale Ale. Das gibt es ja auch so ein Indian Pale Ale kann ja auch schon relativ prägnant und hopfig sein. Das ist jetzt nicht so total hopfig. Und das war dann so das, was wir an dem Abend trunkschaftet haben.
Ja, es war auf jeden Fall lustig. Also sehr lustig war vor allem auch, ich hatte meinen Sohn dabei, den Robin, der ist 12 Jahre alt, der sieht aber aus wie 15 oder 16. Und dann hat ihm der Andi einfach, weil wir ja die ganzen Biersorten durchprobiert haben, so völlig kommentarlos ein Glas Bier hingestellt. Und dann guckt er mich an und ich gucke ihn an und so. Und dann sage ich, ey, der kann kein Bier trinken. Der ist erst 12. Und dann hat der Andi gemeint, ach Gott, nee, oh ja, nee, natürlich, mit Schnelllimo oder so.
Ich weiß
Also.
nur, dass er stattdessen dann abends um 9 irgendwie eine große Tasse schwarzen Kaffee getrunken hat, was ich für einen 12-Jährigen auch schon ganz interessant fand.
Naja, das ist in dem Journalistenhaushalt halt so. Aber sag mal, du, das Ochsbier, ne? Gibt es das dann über den Shop vom Ochs, oder wie kann man das dann bekommen, oder wo kriegt man das jetzt eigentlich?
Tatsächlich kann man das im Augenblick nur über den Shop von Andy bestellen, weil mit Alkohol im Webshop verkaufen ist so eine Problematik. Da müsstest du wieder so eine Altersabfrage drin haben, und das zu programmieren ist total aufwendige Scheiße. Und irgendwo da draußen lauert im Zweifelsfall garantiert jemand, wenn man es nicht macht, der einen mit irgendeiner Abmahnung verklagen will. Dann haben wir im Vorfeld irgendwie lang rumdiskutiert und haben gesagt, so, okay, dann gibt es halt nicht bei uns im Shop, sondern gibt es bei ihm im Shop. Also im Paxbräu Shop kann man das bestellen. Das Bier ist übrigens auch noch Bio, mit Bio-Zutaten, also total cool. Was wir noch nicht erwähnt hatten, ist, dass Andi ja all seine, wird dem Ochs im Interview aber auch erzählt, all seine Biere in 1-Liter-Flaschen packt. Also eigentlich sehr punkrock-freundlich, nicht nur in großen Dosen, relativ in großen Flaschen wird das verschickt und verkauft. Man kann es dort bestellen, und ich kann mir aber vorstellen, wenn jetzt Leute das hören, die irgendwo einen Club, eine Kneipe haben, hallo Sonic Ballroom, hallo Don't Panic in Essen oder so, falls ihr da Bock habt, das Ochsbier euch mal ins Sortiment zu nehmen, gibt nur, er macht immer 1000 Liter, richtig? 1000, 2000, 1000 Liter sind seine
Ja,
Tanks,
die,
ja.
die diese Braukessel, die haben 1000 Liter
Ja.
Fassungsvermögen, und deswegen ist es so eine grobe Einheit.
Ja, also 1000 Flaschen, wenn weg, dann weg. Das gibt's nur jetzt. Also jetzt zuschlagen und den Frühsommer genießen. Und ja, aber falls irgendeine Kneipe Bock hat, das anzubieten, gibt es da auf jeden Fall auch Möglichkeiten, das per Postpaket sich von Andi anliefern zu lassen.
Es war
Freut mich.
übrigens total spannend. Ich habe ja den Brautag mitbegleitet mit Kamera und Mikrofon. Und ja, überhaupt das mal zu erleben, wie so ein Bier entsteht, da hat man ja gar keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Man denkt sich ja immer, okay, die schütten alles in so einen Kessel rein, der wird dann angeheizt und nach 10 Stunden ist Bier dann fertig. Also so ist es nicht. Da wird ständig kontrolliert. Das ist auch mittlerweile mit hochmoderner Technik. Und dann werden irgendwelche Temperaturen abgewartet, dann wird wieder irgendwas reingeschmissen und umgerührt und wieder probiert und gemacht und getan. Also das wird ganz intensiv betreut. Da war ich wirklich erstaunt, weil das war mir nicht so bewusst. Also wie betreuungsintensiv so ein Bier quasi in der Kindheit ist.
Ja, also ich meine, das ist ja auch, ich glaube, alles, was man sich, wo man denkt, so, boah, so schwer kann das nicht sein, so Gitarre spielen, so ein Fanzine machen, Bier brauen, boah, das kann man doch mal eben. Nee, alles ist letztlich dann eine Wissenschaft für sich. Und sobald man ein bisschen genauer einsteigt, merkt man, ganz schön kompliziert. Und wenn es gut werden soll und du ja nicht irgendwie dann so eine Pisse da haben willst, wo der denkt, also. Es gibt ja hier bei unserem schönen Solinger Club Waldmeister, ich nenne es einfach mal keine Marken, aber ein norddeutsches Bier mit Plopp-Verschluss. Ich kann den Scheiß nicht mehr saufen, wirklich. Du hast die Flasche ist noch nicht ganz leer, es ist noch ein kleines bisschen warm schon geworden. Es schmeckt so schrecklich. Und das andere, das aus einer Hansestadt im Norden kommt, mit einem Namen, der so ähnlich heißt. Auch das ist untrinkbar, wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, was die Leute sich da schön saufen irgendwie, aber ich kann den Dreck nicht saufen. Da macht das Bier trinken schon fast keinen Spaß mehr.
Also meine Theorie ist ja, dass es eine Altersfrage ist. Ich habe ja auch jahrzehntelang Pils getrunken, weil das war halt das Bier, was überall available war, überall in den Bars, in den Punkerläden, in den besetzten Häusern, wo die Bühnen aus Paletten bestanden, gab es immer Flaschenbierpils. Aber mittlerweile, ich trinke eigentlich fast nur noch Helles, weil das nicht ganz so bitter ist. Das ist ein bisschen süffiger. Und da gibt es auch eine große Auswahl bei uns in Bayern oder in Franken. Und ich bin jetzt wirklich zum hellen Trinker geworden. Also mag ich sehr gern. Und Pils geht es mir ähnlich wie dir. Da muss ich mich manchmal schon zwingen, vor allem wenn es dann schon, wenn ich es schon eine Weile in der Hand habe, dass ich das Bier dann auch leer kriege.
Ja, also mein eben, da ich ja auch aus Süddeutschland ursprünglich komme, ist man halt vielleicht einfach damit mit diesem Geschmack aufgewachsen und ich mochte eben tatsächlich auch so ein helles Pilsner. Ist auf jeden Fall eine leckere Sache. Und ja, diese ganze, ach, whatever, ist Geschmackssache, aber Hauptsache wir wissen, was lecker ist und das Boxbier ist lecker. Ehrlich.
Absolut.
Ja, jetzt haben wir über Bier gesprochen, über das Ochs und ist ja immer, siehst du, zwei wunderbare Dinge. Also, das fügt sich einfach hervorragend zusammen. Was ich in diesem Heft, was mir noch sehr selber gut gefällt, ist auf jeden Fall das Interview, das ich mit Anja Huwe von früher X-Mal Deutschland gemacht habe, weil das so eine Band war, die ich immer großartig fand, immer so ein bisschen geheimnisvoll. Und dann die Frau einfach auch per Zoom irgendwie so als Gegenüber zu haben und plötzlich sich mit den Leuten zu unterhalten und zu merken, okay, spannend, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Da war da so mein persönliches Erkenntnisinteresse, hat das irgendwie befriedigt. Und interessant fand ich auch Cock Sparrow, die jetzt eben tatsächlich auch sagen: so, hey, das nächste Album, wir haben jetzt ein Album, das kommt jetzt im April. Und fürs nächste Album werden wir schon teilweise über 70, bis auf Daryl, den Bassisten, der so unser Alter ist, so Anfang, Mitte 50. Ja, wir lassen es jetzt einfach. Das war jetzt die letzte Platte, wir spielen noch ein paar Konzerte und ja, das war's denn. Ich meine, die gibt's ja auch schon seit echt fucking 50 Jahren, Cock Sparrow. Das ist total krass, ja.
Krass. Ja. Ja, das ist echt wirklich ein sehr ungewöhnlicher Schritt, weil die meisten versuchen es ja irgendwie so lang, wie es geht. Aber das ist ja fast so, als ob ein Rentner seinen Führerschein zurückgibt, wenn Cock Sparrow sagen, okay, das war jetzt die letzte Platte, so freiwillig halt. Also das habe ich noch nicht oft gehört, dass eine Band nicht wie die Rolling Stones dann die 300. letzte Tour ankündigt.
Hat aber natürlich auch was. Und ich denke, wenn Lemmy irgendwie in früheren Jahren vielleicht manchmal ein kleines bisschen weniger Raubbau an seinem Körper getrieben hätte, hätten wir jetzt vielleicht immer noch das Vergnügen, irgendwie ihn hier mit hochgerecktem Kopf am gefühlt zu hoch eingestellten Mikro irgendwie gröhlen zu sehen. Und Charlie Harper, gut, der ist ja auch 80 geworden, der macht das auch. Also, ja, es ist immer kein Ageism, sondern Leute sollen das so lange machen, wie sie wollen. Und gleichzeitig finde ich es so okay, wenn man einfach sagt, so, hey, ja, jetzt ist es auch gut irgendwie. Dann lass es halt.
Ja.
Ja.
Ja, solange es noch gut ist, dann gibt es ja auch keinen Grund aufzuhören. Ich kann mich erinnern, ich habe mal in Leipzig eins der letzten Konzerte von Black Sabbath in Originalbesetzung gesehen, auch noch mit dem Bill Ward am Schlagzeug. Und ich hatte einen ganz guten Platz und konnte so auf die Bühne von schräg oben runter gucken. Und was ich halt lustig fand, ist, dass Ozzy halt mit der Sackkarre bis an den Bühnenrand gefahren worden ist. Und die haben dann mit einem Teleprompter den Text von den Songs in riesigen Lettern auf die Bühne projiziert, damit er das quasi ablesen kann. Also das war dann schon ein sehr kurioses Vergnügen. Also musikalisch war das schon noch okay, aber man hat schon gesehen, dass es schon mit großen Anstrengungen verbunden ist, dass die dann noch auf die Bühne krabbeln.
Ist nicht alles schlecht an so Hologrammprojektionen von Musikern in so einem Fall? Ich habe einen interessanten, hat sich eigentlich zufällig ergeben, auf Seite 167 im Heft gibt es, ich habe das Perspektivwechsel genannt, die Rubrik, ein Konzertbericht durch einen Zufall von drei Leuten, ein Bericht zu einem Konzert, nämlich von den Mavs, Shitshow und Schnaps in Hamburg im Hafenklang am 31.01. Da waren anwesend Christoph Lampert vom Ochs, der nämlich mit seiner Band Schnaps da gespielt hat. Dann war anwesend Feo, die bis Anfang 2023 hier 2 Monate ein Praktikum gemacht hat. Christoph ist, glaube ich, so alt wie ich, also Mitte 50. Feo, ich glaube, die sind 20. Und der dritte Bericht ist von Eugen Honold, Pretty Vacant, das erste Punk-Fanzine in Deutschland. Und ich tippe mal, dass Eugen nur eine 6 auf jeden Fall im oberen Sechserbereich altersmäßig ist. Wo er dann also wirklich so ja, 5 Jahrzehnte Punkrock-Geschichte irgendwie zwischen den Leuten haben. Und die alle drei auf dem gleichen Konzert waren und jetzt so einen Bericht geschrieben haben und so drei Perspektiven. Da sieht man mal, also mal die Altersspreizung schon bei den Menschen, die fürs Ox schreiben, wie viele Jahre wir da abdecken.
Ja, das ist super. Also ich finde, das kann man auch im Soundcheck dieses Mal ganz gut lesen. Also zum Beispiel bei der Bewertung von Soko Links, das ist ja so eine Zecken-Rap oder Zecken-Pop-Punk-Band aus Leipzig, die ich persönlich ziemlich gut finde. Hab die auch schon mal interviewt. Und da, wenn man so von die Bewertungen von den einzelnen Autoren durchgeht, dann sieht man schon auch irgendwie, wer so ein bisschen Bauchschmerzen mit der Band hat, weil er halt einfach total oldschool sozialisiert ist. Und wer dann durchaus irgendwie so, ja, offen ist, auch so für so Hip-Hop und Elektro und so Richtung Egotronic-Sound, ne? Das fand ich sehr witzig.
Ja, dafür ist es da, um einfach ein großes Meinungsspektrum abzubilden. Und das finde ich auch wichtig. Ja. Muss einem nicht mal alles selber so musikalisch. Ich rede jetzt nicht über Inhalte, musikalisch, ja. Manche Dinge holen einen halt ab, total ab und andere weniger. Ja.
Du hast ja auch Wolf Wolf interviewt oder Wolf Wolf aus der Schweiz.
Ja.
Wie findest du das Album? Weil das finde ich
Das.
auch ganz spannend.
Ja, also ich fand die klasse. Das ist halt, klingen so ein bisschen wie die Bruderband von, habe ich glaube ich auch so geschrieben, von so den diversen Voodoo-Rhythm-Beatman Projekten. Sowas wie Monster und was Reverend Beatman, was er so macht. Und das aber so ein bisschen mit anderen Sachen noch aufgepeppt. Also auf jeden Fall, die Schweizer haben manchmal da schon irgendwie so ein Händchen für auch nochmal so ganz eigene, strange Musik.
Und dabei kommen die ja nicht mal aus einer Metropole. Ich glaube, die kommen aus so einem kleinen Ort in den Bergen. Das ist durch so ein Kloster bekannt. Also da ist nicht viel los. Also das finde ich echt kurios, wie man dann auf so einen Sound kommt und es dann auch durchzieht. Weil die müssen ja kilometerweit fahren, um eine Auftrittsmöglichkeit zu haben. Die sind ja weit ab weg von Bern und Zürich und Basel, wo halt irgendwie das Leben tobt auch.
Ja, ich habe auch gelesen, dass die immer mit Pferdeschlitten fahren und dann haben die so einen Bernhardiner mit dabei, der ihnen im Zweifelsfall das Rumfässchen bringt, falls sie mal wieder liegen geblieben sind. Nein, Bullshit.
Das wäre aber eine schöne Vorstellung eigentlich.
Genau. Wir fangen jetzt an zu flunkern und Mist zu erzählen. Vielleicht haben wir das vielleicht sogar schon 40 Minuten lang gemacht, geflunkert und Mist erzählt. Man weiß es nicht so genau. Aber alles ist wahr, was in diesem Heft geschrieben steht. Und ich würde sagen, holt euch das Heft, holt es raus, lest es, habt Spaß damit und seid beschäftigt für die nächsten 2 Monate, bis Anfang Juni die nächste Ausgabe kommt. Dafür machst du dann übrigens, das darf ich schon mal spoilern, die Titelstory mit Agne Kid Joe aus Nürnberg.
Absolut, da freue ich mich auch schon drauf.
Jupp, gut. Ja, Wolfram, ich danke dir vielmals, dass du mit mir das Heft mal so analysiert hast und wir ein paar Hintergrundgeschichten erzählt haben. Vielen Dank und ja, bis die Tage mal.
Bis
Tschüss.
bald. Tschüss.